Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblingstech-Podcast, und zwar mit der ersten Interviewfolge im neuen Jahr. Wir sind ja, habe ich ja letztens mal schon gesagt, in Staffel 5 mittlerweile, also wir kommen so richtig weiter bei uns hier in dem Format. Und heute mit mir zusammen im Studio ist der Dr. Christian Götz von der IHK Regensburg, und da freue ich mich schon ganz besonders auf dieses Interview. Viel Spaß!
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, und Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du so tust und wer du bist.
Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Freue mich natürlich, dass ich da diesem Podcast mit teilnehmen kann. Ja, ich bin bei der IHK Regensburg tätig, mittlerweile schon seit fast 26, 27 Jahren und dort in allen möglichen Funktionen bereits tätig gewesen. Von IT im weitesten Sinne bis über Öffentlichkeitsarbeit, also ein breites Themenspektrum. Momentan mit dem Fokus sehr stark auf das Thema IT-Sicherheit. Da habe ich auch schon relativ früh damit angefangen. Das ist etwas, was die Jungen zum Teil gar nicht mehr kennen. Begonnen hat es nämlich 1999 mit dem Jahr 2000-Problem. Und dort haben wir dann tatsächlich angefangen mit Veranstaltungen zu dem Thema IT-Sicherheit, damals unter diesem Aspekt. Und seit der Zeit mache ich Veranstaltungen zu IT generell, aber auch zu IT-Sicherheit schon eben seit diesem Zeitpunkt. Und habe da mich immer weiter auch selber dann eingearbeitet, so dass ich jetzt halt eben den Bereich IT-Sicherheit in der IHK verantworte natürlich nur in Zusammenarbeit mit unseren IT-Kollegen, die die Administration machen. Das ist jetzt nicht mein Job. Und seit 10 Jahren bin ich auch im Vorstand vom IT-Sicherheitscluster. Das ist also praktisch ein weiteres Nebenprodukt dieser Beschäftigung gewesen, dass ich mich da jetzt engagiere.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, den Sicherheitscluster, den haben wir ja letztes Jahr hier auch schon mal zu Gast gehabt, also in seiner Form des Vorstands von Matthias Kampmann. Und ja, da werden wir bestimmt nachher nochmal drauf zurückkommen, auf dieses Thema. Das heißt also, du kümmerst dich jetzt entweder, so habe ich jetzt verstanden, für eure Mitglieder um das Thema IT-Sicherheit oder auch für euch intern? Oder auch beides?
Beides. Also sowohl Ansprechpartner nach außen als auch der ISB, wie so schön heißt, der Informationssicherheitsbeauftragte für die IHK Regensburg. Und darüber hinaus bin ich dann auch noch im DIHK, das ist unser Dachverband in Berlin, tätig, indem ich dort auch bei verschiedenen Gremien mitarbeite rund um das Thema Informationssicherheit. Da sind wir dann auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene, aber da kommen wir vielleicht später an.
Ja, sehr gerne. Heißt also, wenn ich jetzt als Mitglied der IHK, was man ja zwangsläufig wird, wenn man sich heute als Unternehmen entsprechend meldet und sagt, hier, ich gründe jetzt eine Firma, dann bist du entweder bei der Handwerkskammer oder bei der IHK oder halt irgendeine andere Nische, weil du vielleicht Künstler bist oder so. Aber ich sag mal so, die große Masse wahrscheinlich ist entweder bei der Handwerkskammer oder bei der IHK. Und als Mitglied der IHK kann ich dann sozusagen wahrscheinlich an Veranstaltungen teilnehmen, wo ihr über solche Dinge eben informiert, wie jetzt damals 99 den Year 2000-Bug, der niemals gekommen ist, oder halt jetzt eben aktuelle Themen. Da durfte ich ja tatsächlich auch schon mal zu Gast sein letztes Jahr bei euch zum Thema Open Source Intelligence. Aber wie helft ihr denn darüber hinaus noch dem Mittelstand? Was ist so dein Spielfeld? Wie gehst du da in den Dialog oder in die Information zu euren Mitgliedern?
Das sind tatsächlich mehrere Aspekte, die man vielleicht ganz gut auch an den grundsätzlichen Struktur der IHK darstellen kann. Wir sagen immer, die IHK steht auf 3 Säulen. Die erste Säule sind hoheitliche Aufgaben. Das bedeutet also, wir übernehmen Aufgaben vom Staat in Vertretung des Staates, und die versuchen wir gemeinsam zusammen mit den Betroffenen zu gestalten. Das ist der Unterschied jetzt beispielsweise, wenn das ein Amt macht, bei uns, wir haben die Vollversammlung, wir haben die Gremien, da sprechen also die Unternehmer mit, wie wir diese hoheitlichen Aufgaben ausgestalten. Der wichtigste Bereich hier ist der Bereich Ausbildung. Und da ist zum Beispiel auch schon wieder, sind wir im Bereich der IT. Also wir haben ja Berufe, die den IT-Bereich mit abdecken. Und dort sind wir also nicht nur diejenigen, die das organisieren und prüfen, sondern wir arbeiten natürlich auch an der Gestaltung dieser Berufe mit, an den Lehrplänen. Wir versuchen auch hier, die Berufe gemeinsam natürlich mit anderen Partnern möglichst praxisorientiert, praxisgerecht zu gestalten. Das ist mal so dieser hoheitliche Aspekt. Dann eine ganz wichtige Aufgabe, die wir erfüllen, ist die Interessensvertretung. Das ist genau das, was ich gerade vorhin auch schon angesprochen habe mit dem DHK in Berlin. Wir versuchen natürlich schon auch die Interessen der Unternehmen in kommunales Länderhandeln und Bundeshandeln mit zu vertreten und eben auch da bei den Gesetzen, bei den bei der Ausführung dieser Gesetze, wie die Gesetze dann ausgeführt werden, da versuchen wir uns schon einzubringen und hier die Unternehmensinteressen mit zu vertreten. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und beispielsweise werden wir gefragt, wenn jetzt neue Gesetzgebungen auch zur IT-Sicherheit kommen, also zu NIS2 zum Beispiel und anderen Themen, haben wir Stellung abgenommen und wurden wir auch befragt von den Gesetzgebern. Und der dritte Bereich sind dann die Serviceleistungen. Darunter fallen dann die Veranstaltungen, die Informationen, die wir geben. Also es ist nur ein Teil aus diesem ganzen Bereich, aber natürlich auch ein wichtiger Bereich, wobei wir hier natürlich auch aufpassen, dass wir nicht jetzt anderen Firmen, die am Markt sind, Konkurrenz machen. Also wir würden jetzt nicht Pegasus Konkurrenz machen, indem wir jetzt die Firmen so beraten, dass wir komplette Dienstleistungen anbieten und sagen, wie sie jetzt einen Server konfigurieren sollen. So in die Tiefe gehen wir da nicht und wollen wir auch nicht gehen, weil das die Aufgabe anderer Mitgliedsunternehmen bei uns ist, denen wir natürlich keine Konkurrenz machen wollen.
Ja, das ist gut, dass du das gerade sagst, weil auch das hatte ich ja in dem Interview mit dem Matthias Kampmann auch schon gesagt. Wir sind ja im Grunde genommen auch im Cluster zwar schon irgendwie Mitbewerber auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Marktbegleiter unserer Kunden. Also wir wollen ja am Ende des Tages jetzt mal aus der IT-Sicherheitsperspektive geguckt, nur dass alle halt am Ende halt nicht Opfer der nächsten Cyberattacke, Ransomware, whatever werden. Und da ist es tatsächlich auch ganz gut, weil durch die Veranstaltungen, wie eben jetzt auch diesen Summit, den ihr letztes Jahr und ich glaube auch jetzt in diesem Jahr wieder im Fußballstadion hier im Jahnstadion Regensburg veranstaltet, man hat halt die Möglichkeit einfach auch sich zu vernetzen mit Leuten. Und das macht für dann mich als Mitglied der IHK, wenn ich jetzt als Unternehmen dahin gehe, natürlich schon eine Menge Sinn, weil ich halt auf der einen Seite mich informieren kann. Ich werde abgeholt, ich bekomme halt eine neutrale Information und auch eine neutrale Beratung in dem Sinne. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann sind eure Mitglieder und Partner sozusagen diejenigen, die es dann tatsächlich umsetzen. Kann man das so?
Die ist dann tatsächlich, ja genau, so kann man das sagen. Und dieser Netzwerkgedanke ist natürlich auch ganz zentral. Das wollen wir auch mit den Veranstaltungen machen. Wir dann versuchen mit den Veranstaltungen Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen, auch regional aus unserer Region. Aber natürlich auch die verschiedenen Akteure, die in einem Themenbereich tätig sind, miteinander zu vernetzen. Da gehören zum Beispiel auch dann die Hochschulen damit dazu. Da gehören auch andere Kammern mit dazu. Da gehören natürlich auch die politisch Tätigen mit dazu, die Politiker, die Verwaltung. Auch hier versuchen wir, eine Vernetzung der Akteure zu gestalten, was dann identisch auch ist mit dem IT-Sicherheitscluster. Also er hat ja auch diese Aufgabe und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns in der IHK auch bei dem IT-Sicherheitscluster beschäftigen, weil er eben zum einen diese Vernetzung gewährleistet, zum anderen natürlich, was du auch gerade schon gesagt hast, das Thema Sensibilisierung, Awareness. Also das brauchen wir jetzt nicht bei den Spezialisten, aber wir haben ja die große, breite Masse an Unternehmen und hier müssen wir schon auch im Bereich der Sensibilisierung tätig werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein schwieriger Punkt, muss man auch sagen. Also wir tun uns da auch tatsächlich sehr hart, weil wenn wir jetzt beispielsweise Veranstaltungen machen, dann erleben wir das nicht, dass eher die Personen oder Firmen dann zu uns kommen, die schon sensibilisiert sind. Und deswegen kommen sie auch zu einer Veranstaltung oder kommen, holen sich irgendwelche Informationen, lassen sich beraten. Diejenigen, die da noch überhaupt keinen Blick dafür haben, die erreichen wir natürlich auch sehr schwer. Aber da nutzen wir dann zum Beispiel unsere Medien. Wir haben ja unser IHK-Magazin beispielsweise, das an alle Mitgliedsunternehmen geht. Das landet bei denen am Tisch und dort spielen wir beispielsweise auch diese Themen. Da hatten wir dieses Jahr war es sogar, beispielsweise das Thema KI als Titelthema, wo wir dann auch auf die Sicherheitsaspekte der KI eingegangen sind.
Ja, wenn man jetzt natürlich sich mal überlegt, welche Vielzahl von Gesetzesgebungen, Regularien, Standardisierungen halt auf so ein typisches Unternehmen halt heute einfach zukommen, dann erlebe ich zumindest aus meiner Perspektive ganz häufig so ein bisschen dieses Vogel-Strauß-Phänomen, dass man halt am Ende sagt, oh je, das ist irgendwie, ich kapiere gar nichts mehr und ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ja, da hat zwar die IHK hat was drüber gehabt und irgendwie liest man auch hin und wieder jetzt mittlerweile auch in der Tagespresse, dass halt Cyber-Attacken existieren. Aber wenn man halt mal guckt, ISO 27001, der IT-Grundschutz, die DSGVO, jetzt NIS 2, was auch immer damit jetzt passieren wird, wir werden es erleben. Ja, es hieß ja März 25, schauen wir mal. Aber es ist natürlich auch unglaublich schwer greifbar. Und wenn ich jetzt halt in meinem Business halt irgendwie vielleicht einfach das kleine Unternehmen mit 20, 25 Leuten bin, aber leider halt vielleicht irgendwo trotzdem in den Bereich der kritischen Infrastruktur falle oder Teil der Lieferkette für eine kritische Infrastruktur bin, es ist halt super schwierig, da irgendwo noch den Überblick zu behalten und halt irgendwie es richtig zu tun. Wie nimmst du das denn wahr? Hast du den Eindruck, dass eure Mitglieder es schon verstanden haben, dass das wichtig ist und dass man sich kümmern sollte? Oder erlebt ihr auch tatsächlich noch so dieses, ich tue jetzt mal lieber gar nichts, dann mache ich auch nichts falsch?
Ja, es ist zweigeteilt. Also es gibt die einen, die wirklich gut informiert sind, die sich darauf vorbereiten. Und es gibt die vielen, und da gehören vor allem auch die kleinen und mittleren dazu, die sich da bis jetzt noch nicht damit beschäftigt haben. Einfach aus genau dem gleichen Grund. Man ist ja mit seinem eigentlichen Geschäft schon gut ausgelastet. Und dann kommt irgendwas noch oben drauf, das überhaupt keine Produktivität bringt. Also zuerst einmal bringt man das keinen Umsatz, das bringt man keinen neuen Kunden, das führt nur zu Kosten, die ich habe. Und da beschäftigt man sich vielleicht erst dann damit, wenn man wirklich unbedingt muss. Also wir haben das gesehen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel dazu, bei der DSGVO. Da haben wir auch lange Zeit vorher schon immer wieder darauf hingewiesen, was da auf die Unternehmen zukommt. Und dann ist der Stichtag gewesen, an dem es dann rechtskräftig geworden ist und plötzlich war die Aufregung groß. Da haben wir dann teilweise sogar gehört, ja, warum habt ihr nicht früher darüber informiert? Ja gut, wir haben früher darüber informiert, aber es hat halt wenige wirklich gehört oder was heißt wenig, kann man jetzt auch nicht sagen, aber es gab halt etliche dabei, die halt das einfach nicht wahrgenommen haben. Da mache ich aber tatsächlich auch den Unternehmen keinen Vorwurf. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah, ihr müsst das irgendwie anders handeln, sondern das ist einfach, du bist fokussiert auf dein Geschäft, auf dein Business und das ist auch richtig so, ja, weil das muss ja laufen. Ja. Das schafft ja im Prinzip den Wohlstand, das schafft Arbeitsplätze, all das. Das andere, das ist eigentlich ein ziemlich lästiges Add-on, um das wir leider nicht rumkommen. Das ist das Problem, ja. Also ich vergleiche es einmal ein bisschen mit der allgemeinen Sicherheit. Wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr in Zeiten, wo ich mit einer Keule auf die Straße gehen muss, um mich zu verteidigen, damit mir nicht irgendjemand jetzt die Taschen ausraubt. Also wir haben ein Rechtssystem, eine Sicherheit, dass das überwiegend gut funktioniert und wir uns frei bewegen können. Im Internet haben wir leider den anderen Zustand. Ja, ich muss mich jetzt schützen, ich muss meine eigene Burg bauen, ich muss mir virtuelle Waffen anschaffen, sage ich jetzt mal so, um mich zu verteidigen. Und das ist eigentlich ein vormoderner Zustand, sage ich jetzt mal, ja, den wir im Internet da haben. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Wir müssen eigentlich zu einem anderen Zustand kommen. Aber wir sind halt momentan in dieser Phase und da ist halt bei manchen so, dass die halt erst dann reagieren, wenn sie halt wirklich einmal bedroht worden sind. Wenn sie erleben, was passieren kann Und da reagieren sie dann entsprechend. Oder wenn es dem Nachbarn passiert.
Ja.
Der dann als Beispiel dient und wo man sieht, hoppla, wenn das mir passiert wäre, dann wäre es vielleicht schlecht gewesen. Und wir haben ja immer wieder Fälle auch, also jetzt aus unserer Region kenne ich das glücklicherweise nicht, aber durch die Medien ging ja immer wieder auch Fälle durch, wo Firmen existenzbedrohend gefährdet waren oder sogar in die Insolvenz gingen.
Absolut. Sehen wir regelmäßig, ich meine, ich durch meine Tätigkeit fürs BSI sowieso. Es ist tatsächlich aber auch so, wie du sagst, wenn es dann der Nachbar ist, den es erwischt, und ich habe das hier im Podcast bestimmt schon zweimal erzählt, hatten wir auch schon den Vorfall, dass sich dann jemand, also kein Vorfall, sondern den Fall, dass sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, ein Unternehmen in meiner Straße wurde jetzt komplett verschlüsselt, lass uns mal über IT-Sicherheit reden. Und ich sage, ja, warum wartet man so lange, bis es dann beim Nachbarunternehmen passiert, weil die Bedrohung ist ja immer da. Es ist ja nicht so, dass das ein regionales Problem wäre. Ich sag mal, bei Corona, da hat man damals noch gesagt, okay, jetzt ist es in China, jetzt ist es hier, jetzt ist es da. Aber so wirklich gezuckt hat man erst, als dann der erste Fall oben oberhalb von Schwandorf dann bei uns hier in der Region gemeldet wurde, wo man sich dann denkt, ups, es ist tatsächlich Realität. Also das ist jetzt kein Problem anderer Leute in anderen Kontinenten, sondern das ist ja da. Aber diese Cyberbedrohung, die ist ja permanent immer da. Das ist ja, und das macht ja keinen Halt davor, ob ich jetzt Privatperson bin mit, hey Papa, ich habe eine neue Handynummer, Nachrichten, KI-generierten Scare-Anrufen über Angriffe auf Infrastrukturen, sei es jetzt durch Ransom-Gangs oder halt auch State-Sponsored Actors. Das ist ja eine Rund-um-die-Uhr-Befeuerung, die wir da sehen. Und ja, ich gebe dir recht, natürlich, man kann den Unternehmen keinen Vorwurf machen. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade solche Sachen wie die NIS 2, das gäbe es nicht, wenn es die Notwendigkeit nicht geben würde. Also es ist halt ein Zwang von beiden Seiten. Also die Unternehmen sind eigentlich in so einer Art Schraubstock. Auf der einen Seite sind die Angreifer, auf der anderen Seite der Gesetzgeber, der einen jetzt versucht, irgendwo in den Rahmen reinzupressen. Und da sitzt man halt dann dazwischen drin und weiß halt jetzt nicht so richtig, was man jetzt tun soll oder wie man sich noch verhalten soll. Am Ende des Tages ist es aber so, und du hast gerade das Thema Kosten auch schon angesprochen, ob ich jetzt zahle, weil ich Opfer geworden bin oder ob ich zahle, weil ich mich vorbereite, ist letzten Endes egal. Dem Geld ist egal, wo es hingeht. Ich bin halt der Meinung, es geht halt schöner oder besser, wenn man es halt in einem Regelbetrieb umsetzen kann, was umzusetzen ist, weil dann ist halt die Situation noch bei weitem nicht so scharf. Und auch die Folgekosten durch Reputationsverlust oder irgendwelche Forderungen von Versicherungen und Co., das kann ich mir halt sparen, wenn ich halt jetzt heute in Ruhe bei einer Tasse Kaffee mich an den Tisch setze mit Leuten und einfach mal wirklich drüber spreche, was kann passieren, wo stehen wir, was sollten wir tun, und jetzt auch nicht da die 110% Lösung, sondern vielleicht nach Pareto überhaupt mal was zu haben. Und ganz häufig, ja, viele Firmen glauben, ich werfe einfach Geld auf das Problem und kaufe mir die goldene Firewall und die Glitzer-KI-Lösung und dann wird das schon alles gut werden. Aber ich sage, Notfallplan, einfach ein Dokumentenset mit Anleitungen, was tue ich, wenn es passiert ist, wie muss ich mich verhalten, wen kann ich anrufen, und das Ganze tatsächlich ausnahmsweise mal ausgedruckt in einem Ordner, würde wahrscheinlich schon wesentlich mehr dazu beitragen, dass man sich halt einfach vorbereitet.
Ja, ganz bestimmt. Also ganz bestimmt ist es so, dass das notwendig ist, und ich bin tatsächlich jetzt auch nicht wirklich ein Gegner von solchen Maßnahmen wie NIS 2. Also die Frage ist immer, wie man es ausformuliert, wie man es ausgestaltet, wie viel da zum Beispiel an Bürokratie mit dazu kommt, die vielleicht wenig zielführend ist, am Ende zumindest nicht für die Unternehmen. Aber ich meine, das ist jetzt nicht mein Vergleich, das wird immer wieder da zitiert, das ist doch ein bisschen so wie mit dem Sicherheitsgurt. Ja, ich kann mich noch selber daran erinnern, bevor die gesetzliche Regelung kam, da haben halt den Sicherheitsgurt vielleicht auch mal angelegt und vielleicht auch mal nicht. Obwohl es eigentlich unsinnig ist, ja, weil es auf jeden Fall dich schützt, wenn du in einen Unfall verwickelt wirst. Also es macht aus Eigeninteresse absolut Sinn. So ist es ja mit der IT-Sicherheit auch. Aber manchmal erfordert es eben doch ein bisschen den Druck von außen, damit man diesen Schritt macht. Also manche machen es sowieso, weil sie das erkennen, weil sie das Risiko erkennen und sagen, ich muss das Risiko minimieren. Aber andere brauchen vielleicht ein bisschen den Druck. Und da gebe ich dir auch recht, also das ist auch meine Erfahrung. In der Regel kommen Unternehmen, vor allem die kleineren, mittleren Unternehmen, schon sehr viel weiter, wenn sie einfach ihre Hausaufgaben machen. Also die ganz grundlegenden IT-Sicherheits, ich Hygienemaßnahmen, also vernünftige Passwörter, patchen, ein Backup machen. Das ist alles, was kein Hexenwerk ist. Aber wenn das schon gemacht wird in einem Unternehmen, dann ist ja das Risiko schon mal erheblich geringer. Und das ist auch ein bisschen das Ziel, was wir auch mit unseren Veranstaltungen bezwecken, dass wir die Awareness so weit erhöhen, dass zumindest die grundlegenden Schritte der IT-Sicherheit, Informationssicherheit, dass das in den Köpfen der Leute sich verankert, was dafür notwendig ist, und die das dann bei sich umsetzen können, ohne dass jetzt da gleich die Riesenkosten entstehen. Aber natürlich, klar, wenn ich dann irgendwo in einer Lieferkette bin, die dann irgendwie ein NIS2 oder Kritis-Unternehmen betrifft, dann muss ich natürlich auch wieder aus Eigeninteresse natürlich dann schon tiefer reingehen. Aber das ist auch etwas, was wir ja schon kennen. Ja, wir hatten halt vor etlichen Jahren dann ISO 9001, die Qualitätsmanagement. Da haben auch viele dann gesagt, naja, du bist kein Zulieferer mehr, wenn du nicht das Qualitätsmanagement sicherstellst. Und so ist es halt auch hier. Es liegt ja auch im Interesse der Firmen, dass ihre Lieferanten zuverlässig sind und es auch nachprüfbar zuverlässig sind. Weil sie können ja nicht in die Firma reingehen, also in den Lieferanten reingehen und jetzt die IT durchchecken. Ja. Also da brauche ich halt irgendwie eine Systematik, ein Zertifikat, das mir dann zumindest die Chancen erhöht, dass mein Lieferant so zuverlässig ist, dass ich den auch zum Beispiel irgendwo ein bisschen in meine IT reinlassen kann, weil ich halt über ein Beschaffungssystem da irgendwie der mit drin ist.
Ja, es ist halt so, mittlerweile auch habe ich festgestellt, dass halt auch das BSI zum Beispiel ein Einsehen hat, weil der IT-Grundschutzkatalog ja auch irgendwas über 4000 Seiten hat. Jetzt ist man dazu übergegangen, gerade für den KMU-Bereich halt IT-Grundschutz in einfacher Sprache sozusagen auszuformulieren. Das ist jetzt ein sehr schmales Dokument, aber so wie du es gerade gesagt hast, mach doch bitte mal einfach das Notwendigste. Ja, mach deine Backups, hab sichere Kennwörter, guck mal, ob du irgendwie vielleicht Updates hast, die man installieren könnte, und überleg dir mal, was könnte denn passieren. Ja, weil Brand, Diebstahl, Wassereinbruch, das hat man meistens irgendwie noch auf dem Schirm. Cybervorfall dann vielleicht schon eher nicht mehr. Und das sind natürlich auch aber Zeichen dafür, dass man merkt, dass halt auch die gesetzgebenden oder die Empfehlung aussprechenden Positionen halt sich da auch Gedanken drüber machen und sagen, Mensch, wir müssen das jetzt nicht für den DAX-Konzern nur ausformulieren, sondern wir brauchen halt einfach auch was für das ganz kleine Unternehmen, was halt, keine Ahnung, eine Konditorei ist, die halt wunderbare Pralinen herstellen kann, aber sonst mit IT und IT-Sicherheit halt gar nichts zu tun hat.
Das war übrigens ganz wichtiger Punkt für den IT-Sicherheitscluster. Deswegen hat er ja vor etlichen Jahren schon zwei Sachen entwickelt. Einmal das ISA Plus, also so ein ganz niederschwelliger Einstieg, aber doch strukturiert, wo 50 Fragen die wesentlichen Teile der Informationssicherheit abgedeckt haben. Da konnte ich dann einen Selbstcheck machen, indem ich einfach den Fragebogen als Checkliste genommen habe und durchgegangen bin, habe ich das nicht, oder ich konnte das mit einem Berater machen, der mir das dann vielleicht nochmal ausgedeutscht hat. Und das zweite war eben CISIS 12 mit einem ISMS, das gerade für kleine und mittlere Unternehmen gedacht war, weil, wie du gerade gesagt hast, der Grundschutz ist natürlich eh eine Riesenhausnummer, aber auch die ISO 27001 ist zumindest für einen Laien komplett unverständlich, ja, wenn er sich damit beschäftigt. Und die Idee bei dem CISIS 12 war, dass man so ein ISMS in 12 überschaubare, verständliche Schritte herunterbricht, wo man zumindest als Laie auch draufschaut und sagt, okay, ich verstehe das, ja, dass ich jetzt erst eine Leitlinie brauche, dann meine Mitarbeiter schulen muss, dann die Dokumente, bestimmte Arten von Dokumenten brauche, also wirklich so schrittweise durch diesen Prozess geführt wird. Und das war eben genau aus dem geboren, dass eben die anderen Systeme für KMUs zu komplex sind.
Ja, danke, dass du die Rampe genutzt hast, die ich gerade gebaut habe, weil genau da wollte ich gerade auch drauf hin. Okay. Ja, das ist genau der Punkt. Wir brauchen halt was leichter zugänglich ist. Und wenn ihr jetzt die Folge hier hört und sagt, ich bin ein Unternehmen, was genau so in diese Sparte halt reinfällt und ich habe mich noch nicht beschäftigt. Also es gibt definitiv Möglichkeiten. Also diese ganzen Informationen findet ihr auch alle in den Shownotes unten. Ich werde das alles mit verlinken. ISA, CISIS, dann diese vereinfachte Variante vom BSI. Guckt da einfach mal drauf und wenn ihr Fragen habt, auch eure IHK vor Ort, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr in Deutschland seid, dann guckt da einfach mal. Die haben ganz bestimmt auch Angebote zu solchen Sachen und nicht zuletzt ist auch dieser Podcast natürlich deswegen irgendwann entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen gucken, wie wir das ganze Thema einfach so breit, wie es nur geht, einfach aufstellen. Sei es jetzt in Form von Newslettern, von Webinaren, YouTube und natürlich auch Podcast und weil es halt einfach so wichtig ist und wir halt einfach das tatsächlich als unsere Pflicht einfach ansehen, darüber zu informieren und Unternehmern und Unternehmerinnen die Möglichkeit zu geben, sich auf dem Medium aufzuschlauen, was ihnen halt einfach am besten liegt. Wichtig ist halt einfach, tut irgendwas. Also tut gar nichts, ist eine absolut schlechte Wahl, sondern tut irgendwas, fangt an, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit diesem ganzen Spielfeld. Es ist nicht so unglaublich schwierig. Man muss halt auch sagen, gerade der kleine Mittelstand hat jetzt auch nicht die komplexesten IT-Systeme. Meistens. Gibt's natürlich auch. Also ich habe auch Firmen, da sind 40 Leute, die haben eine extrem komplexe IT-Infrastruktur, weil sie es halt für ihr Business brauchen. Aber so, ich sag mal, der Standard-Mittelständler hat halt nicht so viele Dinge, um die man sich kümmern müsste. Insofern sollte das auch in einem adäquaten Zeitraum halt einfach auch lösbar sein. Und viele gehen halt leider mittlerweile dazu über und fuchteln die ganze Zeit halt mit dieser Drohgebärde rum und sagen, wenn du das nicht tust, dann Geldbuße hier und hast du nicht gesehen und so weiter, Reputationsverlust. Natürlich muss man da auch mal drüber sprechen. Ja, also zumindest mal eine CEO- oder einkäufertaugliche Perspektive auf das Ganze zu bringen, der es dann halt auch versteht, weil wir halt über Geld sprechen und nicht über IT-Dinge. Aber nichtsdestotrotz, am Ende sollte es halt einfach wie mit dem Sicherheitsgurt im Eigeninteresse liegen, dass man sich halt anschnallt. Und manche sagen dann auch, ja, aber ich habe doch ein Antivirussystem. Sag ich, ja, das ist aber der Airbag in deinem Auto, den möchtest du nicht sehen. Also, weil wenn du den Airbag zu sehen bekommst, ist das Auto wahrscheinlich danach nicht mehr zu gebrauchen oder nur für viel Geld wieder reparierbar. Das ist die letzte Verteidigungslinie. Wenn das System zuschlagen muss, dann sind schon viele Dinge vorher einfach schiefgelaufen. Wir dürfen es gar nicht so weit kommen lassen. Das heißt, wir müssen den Sicherheitsgurt, die Türen, den passiven Aufprallschutz mit in Form einer weichen Stoßstange und so weiter, was halt heute bei den Autos so alles mit drin steckt, das kann man auch auf sein eigenes Unternehmen einfach übertragen. Was da natürlich dann eine große Rolle spielt, ist halt Visibilität und Kenntnis über das, was man überhaupt hat. Und da merke ich zumindest, dass man da ganz häufig einfach ein bisschen im Trüben fischt. Vor allem, wenn es dann schon den Vorfall gegeben hat und wir dann kommen und sagen, so, jetzt zeig mir mal die Logs. Ja, puh, welche Logs? Ja, gibt's ein Asset Management? Welche Geräte habt ihr? Welche Mitarbeiter? Wer hat welche Rolle? Wo haben wir welches System? Und da treibt dann so diese Steppenhexe wie in einem Western über die Hauptstraße und keiner kann dir antworten. Und du denkst dir halt dann, ja, okay, aber das wäre jetzt mal wirklich eine Hausaufgabe. Also was habe ich, welche Benutzer, welche Geräte, wo sind meine Daten, welche Identitäten haben wir und wie ist vielleicht noch ein Lieferant damit eingebunden? Weil dann hat man zumindest mal eine grobe Übersicht und kann versuchen rauszubekommen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen und was könnte jetzt gerade im Moment noch Phase sein? Und da das gehört definitiv zum Thema Hausaufgaben.
Ja, das gehört definitiv dazu. Und auch die Frage, was sind eigentlich meine kritischen Daten und Prozesse, die ich auch habe? Also was brauche ich, damit mein Unternehmen weiter existieren kann? Und was passiert, wenn das jetzt seit 1, 2, 3 Tage oder mehr ausfällt? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach, wie du gerade vorhin auch schon gesagt hast, man braucht einen Notfallplan und man braucht auch die Vorstellung davon, wenn das weg ist, was mache ich dann? Ja, wie kann ich da irgendwie ein Notsystem aufbauen, dass ich zum Beispiel meine Kunden irgendwie dann telefonisch anrufe oder was weiß ich, irgendwas überlegen, um hier gerüstet zu sein. Weil, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen fahrlässig am Ende dann auch, ja. Ja. Und, aber gut, auf der anderen Seite, man sieht ja auch, wenn es jetzt einen TÜV nicht geben würde bei uns, dann würden wahrscheinlich auch Autos rumfahren, die man in manchen anderen Ländern dann fahren sieht. Da würde man jetzt auch nicht unbedingt auf der deutschen Autobahn damit fahren wollen, das sage ich jetzt mal so.
Ja, wobei der TÜV, das ist der halt TÜV natürlich nur das bewerten kann, was er sieht, wenn das Fahrzeug vorgeführt wird. Wenn wir mal bei unserem Auto bleiben. Ja. Wenn ich die super coolen Tuningfelgen, die ich aber nicht fahren darf, runterschraube für den TÜV-Termin und Winterreifen aufziehe, die halt erlaubt sind, und danach wieder die anderen Räder drauf mache, dann kann der TÜV da auch nichts dafür. Das ist halt was ich leider auch jetzt schon ein paar Mal erlebt habe, dass wir uns mal den Antrag oder auch die Versicherungspolice zeigen lassen, die ein Unternehmen hat im Bereich Cyber-Risikoversicherung. Und dann guckst du da drüber und denkst, sagst dann auch teilweise, sage ich den Kunden auch, es stimmt doch gar nicht, was da steht. Ja, aber sonst wärst du teuer geworden. Sag ich, ja, das ist jetzt aber nichts wert, was ihr da habt, weil am Ende die Versicherung wird auch einen Menschen beauftragen, sich das von seiner Perspektive anzugucken, weil die Versicherungen wollen natürlich irgendwie auch nicht so gerne zahlen. Wir haben eine Übererfüllungsquote von 180% in den letzten Jahren bei den Versicherungen. Die sind da mittlerweile halt auch dahinter, dass sie halt gucken, dass sie halt möglichst keine Leistungen erbringen müssen oder wenn sie leisten, dann ihr Geld halt auch wiederbekommen. Und eine Police, die ich bekomme, weil ich halt irgendwie Märchenstunde gemacht habe, die ist am Ende des Tages halt aber absolut nichts wert.
Ja, ja. Wie du sagst, also Versicherungen, es wird ja auch immer schwieriger, überhaupt die Versicherung zu bekommen. Also wir haben jetzt eine Versicherung, von der ich weiß, die sich spezialisiert hat auf Cyberversicherung, die ist jetzt insolvent gegangen.
Mhm, habe ich mitbekommen.
Habe ich auch mit Kunden gehabt. Ja, klar, die Versicherungen, die sind natürlich auch mit dem Problem jetzt konfrontiert, dass da ein Risiko auf sie zukommt, eine Schadenshöhe auf sie zukommen kann, die sie auch überhaupt nicht berechnen können. Also sie können es gar nicht einschätzen, weil bis jetzt ja immer noch zu wenig Fälle vorliegen, dass du jetzt die klassische Versicherungsmathematik da drüber laufen kannst und du hast eine große Menge an Fällen und dann kannst du das irgendwie ausrechnen und abschätzen. Ja, die trüben da auch ein bisschen fischen im Trüben. Und ja, und deswegen werden die auch in Zukunft wahrscheinlich immer mehr ernsthaft darauf Wert legen, dass man eben auch was vorweisen kann. Also dass man zum Beispiel irgendwie eine Zertifizierung hat oder dass man eben eine Dokumentation hat, die eben zeigt, okay, ich habe diese Assets und ich habe diese Maßnahmen ergriffen. Also das wird auch für den Versicherungsschutz, glaube ich, unumgänglich und das wird wahrscheinlich auch ein Treiber in Zukunft noch mehr werden, der die Unternehmen dazu zwingt, auch hier Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, jetzt wart ihr ja selber auch schon mal Opfer einer Cyberattacke.
Ja.
2023 ja. Ging einige Zeit lang bei der IHK Regensburg wenig bis gar nichts. Ist jetzt natürlich nicht schön, aber ich muss sagen, umso ehrlicher und echter finde ich es dann, wenn man als Opfer so einer Cyberattacke, so ähnlich wie es Heise damals gemacht hat, als die Immotet im Haus hatten, wenn ihr darüber sprecht, dann habt ihr natürlich eine ganz andere Haltung dazu mittlerweile, weil ihr halt selber erlebt habt, was so passieren kann. Welche Learnings habt ihr denn für euch daraus gezogen?
Vielleicht erzähle ich jetzt erst einmal, was passiert ist.
Bitte.
Ist das
ja,
okay?
Natürlich, sehr gerne.
Ja, weil das muss man vielleicht als Hintergrund verstehen. Und eben genauso wie Heise sehe ich das auch als unsere Aufgabe, ja, dass wir über sowas berichten, weil ja, wir sind eben Dienstleister der Unternehmen auch und dann ist es auch so eine Art Verpflichtung, auch hier dann da offen darüber zu sprechen. Also man muss vielleicht betonen, dass wir jetzt keinem, sage ich mal, normalen Cyberangriff zum Opfer gefallen sind. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie eine Mail reingekommen ist und jemand hat draufgeklickt, sondern das war tatsächlich ein ganz gezielter Angriff auf die IHK. Das, was die Angreifer gemacht haben, sie haben einen COD-Exploit ausgenutzt von der Kollaborationssoftware, die auch erst 2 Wochen nach dem Angriff gepatcht worden ist. Also das war ein sehr aufwendiger, sehr gezielter Angriff. Über diese COD-Exploit konnten die Benutzerdaten mitprotokollieren und haben da Passwörter sich geschnappt. Und da kommt schon der erste Fehler, der bei uns in der IHK passiert ist, nämlich auch Cyberhygiene. Also bei uns in der IHK-Organisation. Es war nicht die IHK Regensburg, es war eine andere IHK. Also wir waren jetzt nicht betroffen, aber es hat die ganze IHK-Organisation betroffen. Das, was dann die Möglichkeit eröffnet hat, dann in die IHK einzudringen, war, dass das gleiche Passwort genutzt wurde für einen VPN-Account. Also der Klassiker. Der Klassiker, der, was ich gerade vorhin als Cyberhygiene bezeichnet habe. Und dort konnten sich die dann ausbreiten, konnten dann Adminrechte auch bekommen und sind dann auf unseren zentralen IT-Dienstleister übergesprungen. Und dort haben sie dann den Angriff entdeckt. Also wir haben dort ein CERT sitzen, ein Computer Emergency Response Team. Da sind wir auch sehr froh, dass wir das haben, ja, weil das hilft uns wirklich weiter. Und wir haben, vielleicht muss man das noch erklären, als IHK auch einen gemeinsamen Übergang ins Internet. Also wir haben zuerst ein Intranet innerhalb der IHKs und wir haben einen gemeinsamen Übergangspunkt ins Internet, den dieses CERT auch überwacht. Und da haben die festgestellt, aha, okay, da läuft jetzt irgendwas schief und haben den Stecker gezogen. Und das war der Schaden, den wir hatten. Der Stecker wurde gezogen und die Forensik, da war auch das BSI und der Forensikdienstleister mit dabei, die haben dann eben festgestellt, dass das ein sehr professioneller Angriff war. Und das hat dazu geführt, dass wir halt unsere ganzen Systeme, und das ist relativ viel und das ist sehr komplex, was wir als IHK-Organisation da hatten, tatsächlich wieder neu aufsetzen mussten. Und deswegen waren wir so lange weg. Also wir haben keine Daten verloren, unsere Systeme liefen auch weiter. Wir waren halt tatsächlich nur nicht mit dem Internet verbunden und wir mussten aber unsere Systeme wieder aufsetzen, um sicherzugehen, dass nicht irgendwo noch eine Hintertür geöffnet wurde und wir die übersehen und die dann gleich wieder dran sind. Das Ziel des Angriffs, das kann man auch so sagen, ich weiß nicht, wer es war, aber das BSI hat auch in seiner Meldung dann geschrieben, dass sie nicht davon ausgehen, dass finanzielle Interessen dahinter stecken. Also kann man sich so mal ausmalen, wer da irgendwo vielleicht aktiv war. Ja. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dessen, was damals passiert ist. Und natürlich haben wir dann auch, wie du sagst, ja, haben wir natürlich den Vorfall auch genommen, haben untersucht, wo bei uns Lücken waren, also nicht bloß technische, sondern auch organisatorische Lücken und sind jetzt dabei, schrittweise auch diese Erkenntnisse dann umzusetzen. Also zum Beispiel eine der Lücken, relativ trivial, aber im Ernstfall dann doch auffällig, die Information und Meldewege. Also wie wurden wir IHKs jetzt informiert? Ja, also es war ja plötzlich alles weg. Da konntest du ja anrufen. Oder ja, und die Informationsstränge, ja, was passiert jetzt eigentlich? Ja? Wo stehen wir jetzt als IHK? Wie geht's weiter? Das waren so Dinge, die waren nicht, wie soll man sagen, institutionalisiert. Also da hat es keinen parallelen Weg jetzt gegeben. Und solche Dinge haben wir dann zum Beispiel gemacht. Ja, also wir haben solche Informationswege eingerichtet. Wir haben natürlich jetzt noch stärker auch das Thema Passwörter jetzt organisatorisch nochmal gefestigt, indem wir eine zentrale Passwortrichtlinie, die wir vorher schon hatten, aber die haben wir nochmal verschärft und die IHKs wurden auch alle darauf verpflichtet. Wir führen 2-Faktor-Authentifizierungen ein. Also es ist Schritt für Schritt so Bausteine, an denen wir arbeiten. Wobei ich jetzt mal so ganz frech einfach mal behaupte, wir waren vorher auch nicht schlecht aufgestellt. Also dadurch, dass wir das CERT hatten, dadurch, dass wir uns mit dem Thema schon immer beschäftigten, haben wir uns schon als Organisation auch sehr viele Jahre mit IT-Sicherheit beschäftigt. Und es gibt beispielsweise ein IT-Sicherheitshandbuch, das verpflichtend ist für alle IHKs. Das hat es vorher auch schon gegeben, an dem wird jetzt eben weitergearbeitet, werden auch ein paar Schrauben noch ein bisschen enger angezogen. Also wir nehmen das schon als einen Vorfall, wo wir daraus lernen und uns verbessern, aber wir waren jetzt nicht komplett nackt, glücklicherweise. Auch das Thema Backup ist zum Beispiel etwas, da bin ich immer extrem neurotisch gewesen. Ja? Also lieber habe ich 3 Backups an allen möglichen Stellen, als dass ich überhaupt keins habe. Und somit, glaube ich, war man da jetzt auch gar nicht schlecht aufgestellt. Aber zum Beispiel mit den Passwörtern. Ja? Wenn du jetzt keine 2-Faktor-Authentifizierung hast, du kannst ja nicht nachprüfen, ob das Passwort von deinem Mitarbeiter wirklich gut ist. Du musst dich darauf verlassen und dann kannst du das organisatorisch festlegen. kannst vielleicht technisch noch sagen, ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir 16 Zeichen haben. Bei uns in der IHK Regensburg haben wir das schon sehr, sehr lange, dass wir sagen, es müssen 16 Zeichen sein. Aber wenn jemand jetzt schreibt, Passwort, Bindestrich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann hat es auch 16 Zeichen, hat Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und trotzdem ist es ein beschissenes Passwort.
Ja, das ist genau der Punkt, ja. Und natürlich ist es, sorry, natürlich ist es dann auch super wichtig, dass man sich halt mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, weil ich sag mal, das ist auch das, was wir unseren Kunden immer wieder vermitteln. Es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Selbst wenn du alles vermeintlich richtig machst, es reicht halt genau einmal die Mehrfachverwendung eines Kennwortes aus. Ich brauche nicht die hochgestochene Schwachstelle. Es reicht genau ein Fehler. Ich brauche nicht hunderte davon. Wenn ich natürlich hunderte habe, dann wird's noch schwieriger. Aber ja, so Dinge wie Multifaktor und auch natürlich ein Cert zu haben oder auch ein vernünftiges SOC, was halt hinten dran hängt und sich halt mal anschaut, was da so passiert, kann halt dann jetzt in eurem Fall tatsächlich der Airbag gewesen sein. Und ich finde es wirklich gut, dass du da so oder dass ihr da auch so drüber sprecht als IHK, genauso wie es eben Heise getan hat, auch so, wie es viele Gäste in anderen Podcasts, wie zum Beispiel Breachev tatsächlich heute mittlerweile machen, die halt einfach ihren Vorfall mal erzählen aus ihrer Perspektive, weil das trägt auch wieder dazu bei, dass man halt auch mal den Zuhörern sagen kann, hey, pass mal auf, auch wir sind davor nicht gefeit gewesen. Wir haben auch für uns als Pegasus zum Beispiel festgelegt, wenn es tatsächlich mal kommt, soweit, dann haben wir unsere Meldewege definiert. Wir haben hoffentlich unsere Hausaufgaben alle gemacht. Wir machen auch regelmäßige Notfallübungen. Aber wir wissen auch, wen wir anrufen müssen, weil wir selber in der Situation wahrscheinlich nicht so professionell oder mit der Ruhe, die es halt bräuchte, dann an den Vorfall rangehen können. Deswegen braucht es halt einfach dann wiederum Leute im Netzwerk, die man anrufen kann, kann sagen, hey, pass auf, jetzt habe ich ein Problem. Bitte helft uns mal. Und der Idealfall ist tatsächlich, wenn dann halt die Partei, die man dazu holt, nicht sagt, ich helfe dir, sondern ich übernehme ab jetzt. Ihr müsst uns nur noch Content liefern, Informationen, das, was wir gerade an Wissen brauchen. Und ansonsten machen wir das. Lehnt euch zurück, bleibt aber bitte in der Nähe, damit wir euch im Zweifelsfall dazu holen können. Und das ist was, was wirklich unglaublich Ruhe auch wieder in den Kopf reinkriegt, wenn man sowas haben kann. Weil selber es zu lösen, das meinte ich ja vorhin, wenn der Vorfall erstmal da ist und dann aus dem Kopf irgendwie Dinge sich zusammenzuschreiben, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was psychologisch ganz wichtig ist. Also ich kann mich gut erinnern, es gibt einen norddeutschen Unternehmer, der hat da auch sehr offen über den Cybervorfall gesprochen. Und interessant war, also die waren Opfer und Ransomware und dann haben die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange sie weg waren. Und der hat gesagt, das war für ihn als Geschäftsführer eine unglaublich psychologische Belastung, ja, weil die Existenz des Betriebes, die Mitarbeiter, kann er ihnen die Löhne auszahlen und. Also da war so viel, da war die ganze Existenz dran gehängt. Und er sagt, auch jetzt noch, wenn ich irgendwie am Rechner sitze und ich merke, irgendwie der braucht länger, ja, da kommt die Sanduhr oder sonst was, dann kriegt er einen Schweißausbruch. Weil er sich denkt, vielleicht ist da wieder irgendetwas. Also das hat auch noch diese ganz starke emotionale Komponente, die man da auch nicht vergessen kann. Das ist wie ein Unfall. Das ist wie, wenn man mit dem Auto gegen, sind wir wieder beim Beispiel, wenn man mit dem Auto gegen einen Baum fährt und man hat das überlebt, ja, man wird sich in Zukunft anders im Straßenverkehr verhalten, ja, weil dieser Moment einfach total prägend und tief dann sich in der Psyche festsetzt.
Ja.
Und da glaube ich dann, dass es tatsächlich auch absolut sinnvoll ist, wenn man da einen Partner hat, der ihm ganz ruhig, relativ emotionsfrei an die Sache rangehen kann und damit auch den Überblick bewahrt, vielleicht auch irgendwie Fehler vermeidet, dass er hektisch irgendetwas gemacht wird. Unter Umständen Verhandlungen mit den Lösegeld, mit den Erpressern auch führt, Ja, weil ich glaube, da ist man auch nicht dann ganz entspannt und cool, wenn man da plötzlich den anderen, der ihm da so einen Schaden zugefügt hat, gegenüber hat und mit dem jetzt irgendwie das aushandeln muss. Also da braucht es jemanden, wie du sagst, jemanden, der einem da unterstützt.
Ja, und vor allem gerade die Verhandlung läuft ja dann auch nochmal auf einen psychologischen Faktor ab, der ja dann nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießt und einen noch dann eben weiter animieren soll, dass man doch jetzt bitte endlich zahlen möge, weil sonst werden Sachen geleakt und so weiter und so fort. Also ja, können wir auch aus unserer Perspektive als Mitbegleiter von Vorfällen tatsächlich sagen, es macht was mit einem. Auch im Nachgang. Also das ist definitiv nachhaltig geschädigt, das Vertrauen in die eigenen Systeme und auch die Angst davor, dass sowas halt jederzeit wieder passieren könnte. Das macht schon eine Menge aus und deswegen sind halt einfach Opferberichte und Vorfallberichte so wichtig. Und ja, wie gesagt, hört gerne mal bei BreachFM rein, werde ich auch unten in die Shownotes verlinken. Da gibt's mittlerweile mehrere solcher Opferberichte. Das, was mich am meisten geprägt hat, war mal damals das Interview mit dem Thomas Keck. Die Folge hieß How to Decrypt und der redet da auch fast 2 Stunden aus seiner Perspektive als Geschäftsführer darüber. Vielleicht ist es auch der gleiche, den du meinst, ich weiß es gerade nicht.
Nee, es war, den, wo wir hatten, war tatsächlich aus der nördlichen Oberpfalz. Okay. Also da merkt man auch, das ist nahe.
Ja, ja.
Ja, das ist um die Ecke. Das ist vielleicht die gleiche Straße, wie genau, du vorhin gesagt hast, ja, wo es dann jemanden trifft.
Genau. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, weil dann kriegt das Ganze auch ein bisschen mehr Futter als dieses theoretische, es könnte dies sein, wenn du das nicht machst, sondern dann hört man es halt auch mal von anderen Menschen, was denn da so wirklich passieren kann und wie es sich auch anfühlt.
Darf ich da gleich nochmal einhaken? Und das Interessante für mich ist, dass es eben oft genug an ganz einfachen Dingen hängt, die initial den Tür geöffnet haben für den Angriff. Und da sind zum Beispiel Passwörter immer wieder ein Thema. Also ganz, ganz trivial, ganz banal, ein schwaches oder ein wiederverwendetes Passwort.
Ja, natürlich. Und man ist sich halt auch nicht im Klaren darüber, wie einfach es manchmal halt gehen kann. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir möchten mal weg von den PowerPoint-Präsentationen kommen, sondern mehr hin wirklich zu Live-Demonstrationen von so ganz typischen Situationen, wie man sie halt immer wieder vorfindet bei einem Vorfall. Und einfach mal zeigen, wie geht das denn? Wie machen die Angreifer das denn? Also ich habe jetzt, oder wir haben jetzt bei uns im Rahmen unserer Schulungsorganisation dazu auch einen eigenen Kurs, der dauert 5 Tage, wo wir tatsächlich von wir gründen ein Unternehmen und was sollten wir jetzt auf unserer Seite tun? Dann holen wir uns vielleicht noch externe Dienstleister dazu oder irgendeinen Service Provider aus der Cloud, Microsoft, wen auch immer. Und dann gucken wir mal, was bleibt denn am Ende übrig? Wie könnte ich denn jetzt da noch rangehen? Und es geht dann wirklich weiter über Angriffe aufs WLAN, Angriffe auf die Multifaktor-Authentifizierung, Access Broker. Vielleicht hat ja jemand schon Zugang gekauft oder bekommen und verkauft den gerade aktiv. Das heißt, wir gucken auch definitiv mal ins Darknet und zeigen, welche Informationen werden denn da eigentlich gehandelt, für welchen schmalen Euro halt auch, weil das kostet ja jetzt alles nicht wirklich was. Bis hin dann wirklich auch zu Social Engineering, sei es auf Social Media, sei es auf, ich bin der Pizzabote und komme auf dem Weg rein und platziere dort vielleicht irgendein Gerät. Einfach um den kompletten Weg mal zu gehen und im Kurs geht's dann wirklich bis zum Vorfall. Es wird definitiv was passieren. Die Teilnehmer dürfen sich auch mal in die Situation des Angreifers versetzen, um auch mal zu sehen, mit welchen Werkzeugen wird denn da eigentlich gearbeitet, unter anderem. Und am Ende dann wirklich die Aufarbeitung. Weil das ist dann natürlich das, was am wichtigsten ist, wenn dann der Notbetrieb beendet wurde, dass man dann in die Learnings geht und sagt, okay, was können wir für die Zukunft besser machen? Wie du es gerade ja auch bei euch gesagt hast, was ihr jetzt gerade so alles macht. Weil die Aufarbeitung des Vorfalls, die ist dann tatsächlich, die ist so unglaublich wertvoll. Nicht gucken, jojo, jetzt passt schon wieder, weiterarbeiten, wird schon nicht nochmal passieren, sondern wirklich dann anhand der Learnings schlussfolgern und umsetzen. Und genau das lernen die Teilnehmer bei uns dann auch im Kurs. Und falls ihr jetzt sagt, Mensch, das klingt alles ganz interessant, wir haben auch dazu am 20. März bei uns in Regenstauf im Gebäude ein Nachmittagssession, das Ganze nennt sich Snack and Hack, fängt um 16 Uhr an. Da werden wir auch wirklich so mit so wenig PowerPoint wie möglich und mit so viel Live-Angriffen, wie es nur geht, euch einfach mal oder den Leuten, die kommen, zeigen, was kann passieren, wie machen das die Angreifer, welche Informationen gibt's da. Zwischendurch gibt's Pizza und Bier, einfach so, dass man sich so ein bisschen da auch auf dem Wege nochmal aufschlauen kann. Weil ich glaube, das öffnet an der Stelle einfach auch nochmal ganz vielen Leuten die Augen an dem Punkt.
Ja, und glaube ich, ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass wirklich jeder angegriffen werden kann. Also es ist nicht so, dass ich zu klein bin, zu unbedeutend oder keine Informationen habe, sondern jeder kann angegriffen werden, weil einfach ein großer Teil der Angriffe Massenware ist, auf die man halt dann einfach irgendwie draufklickt, weil die Situation gerade passt. Ja, die meisten erkennt man, weil man sagt, ich bin ja nicht blöd, ja klar, ist das eine Phishing-Mail oder was weiß ich. Aber dann ist es halt so, man wartet auf ein Päckchen und das Päckchen kommt nicht und man ruft bei DHL an und irgendwie erreicht man niemanden und dann kriegt man die Nachricht, Mensch, da ist dein DHL-Paket, aber du musst noch diese Informationen eingeben, damit du das Paket kriegst und dann ist man im Stress und dann klickt man drauf. Es gibt immer Situationen, die halt passen. Und dann ist keiner von uns gefeit davon, drauf zu klicken und das ist diese Massenangriffe, die halt jeden treffen können und jeden auch erheblich schaden können.
Ja, jetzt hatten wir ja vorhin eingangs schon mal das Thema IT-Sicherheitscluster. Da bist du ja mit dem Matthias Kampmann ganz schwer dahinter. Und ich habe so ein bisschen ja schon mal vorgegriffen, dass diese Veranstaltung im Jahnstadion Regensburg ja wohl auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Erzähl doch da vielleicht noch mal ein bisschen was zu. Was ist da so euer Zielpublikum und was kann man da erwarten, wenn man sich dort anmeldet?
Das Zielpublikum bei dieser Veranstaltung sind zwei. Also das sind zum einen natürlich diejenigen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da haben wir wieder den Aspekt des Netzwerkes, dass man sich da austauscht. Wir haben da auch Stände. Also die Mitglieder können da sich mit einem Stand auch präsentieren, zeigen, was sie leisten. Aber wir wollen natürlich auch ganz klar hier auch die Öffentlichkeit ansprechen. Also Öffentlichkeit meine ich jetzt die Unternehmen, die Verwaltung, auch Personen, die jetzt nicht direkt mit der IT oder mit IT-Sicherheit zu tun haben, wollen wir sensibilisieren. Das ist ganz wichtig, vor allem bei so großen Veranstaltungen. Deswegen versuchen wir da auch durchaus prominente Sprecher zu bekommen, interessante Themen, um einfach hier die Attraktivität der Veranstaltung so hoch zu machen, dass viele Personen angesprochen werden und sich auf diese Weise sensibilisieren für das Thema Informationssicherheit. Deswegen sind wir auch im Jahrenstadium unter anderem. Ja, also klar, das ist natürlich auch etwas, was attraktiv ist. Die Leute gehen da gerne mal rein, die wollen das einmal sehen. Außerdem bietet es die Möglichkeit, weil wir haben jetzt dann doch relativ viele Teilnehmer, also das letzte Mal haben wir so um die 180 gehabt, um die Leute einfach auch unterzubringen. Ja, deswegen, das ist jetzt ein weiterer Grund, aber auch die Attraktivität des Ganzen. Wer macht das? Also das macht der IT-Sicherheitscluster mit Partnern, da ist vor allem die Stadt mit dabei, da ist die Polizei mit dabei, die IHK und die HWK und da sieht man auch schon, wo es hingeht. Ja, es ist ein ganz zentrales Interesse auch von der Stadt und von den Polizei und Kammern, hier auch wieder diese Sensibilität zu erhöhen, den Standort sicher zu machen, die Unternehmen dabei zu unterstützen, dass es ihnen am Ende gut geht, dass sie nicht irgendeinen wesentlichen Schaden erleidet. Das ist ja die Zielrichtung. Wir wollen ja etwas tun, damit die Unternehmen, unsere Unternehmen in der Region ihr Job machen können, ohne dass sie jetzt irgendwie einen Hammer draufkriegen und das Unternehmen am Ende gefährdet ist. Also das ist auch kostenlos, die Veranstaltung. Also da kann jeder teilnehmen, der Interesse hat. Wir freuen uns wirklich über alle. Also es ist keine Veranstaltung für Spezialisten, sondern für alle, die sich dafür interessieren, die ein bisschen in dieses Thema stärker einsteigen wollen, sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Der Themenschwerpunkt wird Authentifizierung, das Management von Identitäten sein. Also das wird ein wichtiger Schwerpunkt sein. Und der andere Schwerpunkt geht in die OT, also in die IT, die in der Produktion dann betrieben wird. Also das sind zwei so Faktoren, die wir jetzt aufgegriffen haben, weil wir eben sagen, dieses Authentitätsmanagement, Identitätsmanagement ist wahnsinnig wichtig für den Schutz von Systemen. Und da wollen wir jetzt dann noch einmal da Fokus drauf legen. Mittlerweile gibt es ja Systeme, nicht bloß die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir haben ja auch Passkey als eine recht sichere Methode, sich irgendwo anzumelden, das auch scheinbar immer mehr jetzt um sich greift und gefragt ist. Also immer mehr bieten das auch mit an. Und die IT in der Produktion ist natürlich sowieso ein Riesenthema, ja, weil da hat man ganz besondere Herausforderungen, wenn man dann irgendwelche alten Maschinen hat, die man auch nicht patchen kann zum Beispiel, aber die trotzdem irgendwie vernetzt sein müssen. Oder man hat einfach die Schnittstellen zu irgendwelchen anderen Firmen, die sein müssen. Da hat man ganz andere Herausforderungen noch.
Ja, ich finde es gut, dass ihr darüber sprecht, vor allem über das Thema mit Passkey und Alternativen zu klassischem MFA, wie man es heute kennt, weil das halt auch einfach super wichtig ist. Und wenn wir jetzt schon beim Veranstaltungspitching sind, wer sich dafür interessiert, darf auch gerne zu dem Versammlung in Berlin kommen am 27. Mai vom Berufsverband der Datenschützer. Da halte ich nämlich genau über das Thema unter anderem den Vortrag.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Ja, Mensch, ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall wieder vor Ort auch bei eurem Event dabei sein. Und da bin ich dann schon sehr gespannt auf die Vorträge, die wir dann da so hören dürfen. Letztes Jahr hattet ihr ja unter anderem den Professor Dr. Dennis Kenji Kipke, der ja über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen hat. Das war für viele, die auf der Veranstaltung waren, natürlich ein Stück weit auch augenöffnend, weil man mal gesehen hat, wie ja kaputt manchmal KI halt an der Stelle trotzdem sein kann. Wie siehst du das denn? Wie stark wird denn der Einfluss auf diese ganzen IT-Sicherheitsthemen sein durch künstliche Intelligenz, die sich ja mittlerweile Monat zu Monat einfach immer mehr verbessert und einfach, wenn man guckt, jetzt gerade so Richtung OpenAI, Sora und was da alles mittlerweile geht, natürlich uns wiederum vor ganz neue Herausforderungen stellt. Wie siehst du das denn?
Ich denke, dass die KI diese generative KI, von der wir ja jetzt sprechen, ja, die also nicht klassisch, was man halt jetzt schon einsetzt, Mustererkennung und dergleichen, sondern generative KI, dass das einen wahnsinnigen Einfluss auf viele Bereiche haben wird, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen können. Also wenn die auch noch annähernd in dem gleichen Geschwindigkeit sich weiterentwickeln, wie wir das jetzt die letzten 2 Jahre gesehen haben, das wird wahrscheinlich irgendwann sich verlangsamen, aber trotz allem, wenn das einigermaßen weitergeht, dann werden wir da viele Chancen auch haben, viele Möglichkeiten, wo wir die KI wirklich sinnvoll einsetzen und auch vieles besser machen können, effizienter machen können, als wir jetzt machen. Und diese Chancen, glaube ich, die sind wirklich sehr, sehr groß. Also ich bin da ein absoluter Optimist dafür. Aber wenn ich so ein interessantes Tool habe, so ein mächtiges Tool habe, kann ich das natürlich genau fürs Gegenteil auch verwenden. Ich kann es verwenden, wie wir jetzt sehen, um Krieg zu führen. Also Deepfakes zum Beispiel oder auch mit Drohnen, mit autonomen Waffensystemen, die da kommen. Gut, das ist jetzt nicht generative KI, aber insgesamt das Thema KI. Wir sehen ja auch schon, wie es für schädliche Sachen verwendet wird. Also Deepfake haben wir jetzt schon genannt, aber eben auch Phishing-Mails. Das sind jetzt so relativ einfache Anwendungen, wo das schon hervorragend genutzt werden kann. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch Dinge, die gar nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen sind, nämlich einfach die Schulungsdaten zu kompromittieren. Dass plötzlich irgendwelche verfälschten Ergebnisse rauskommen, Manipulationen damit stattfinden. Oder zum Beispiel, was jetzt ja momentan auch Thema ist, Code schreiben lassen durch KI. Ja, was ist, wenn jetzt die KI einen Code schreibt, der nicht sicher ist, wenn sie Bibliotheken verwendet, die vielleicht gar nicht mehr verwendet werden, weil sie als unsicher gelten oder die einfach halluziniert, ja, und da irgendwas da überhaupt, was gar nicht funktioniert oder Lücken auftut, Schwachstellen, neue Schwachstellen generiert. Also ich glaube, das ist einfach ein unglaublich mächtiges Tool werden wird, noch mehr als jetzt, das halt für beide Seiten verwendet wird. Wobei ich dann eben auch sage, gut, das ist wie mit allen Dingen so. Ja, ich habe jetzt, das Klassiker ist das Messer, das kann ich zum Brotschneiden oder zum Töten verwenden. Und auch hier wird es so sein, dass wir beide Seiten haben und wir werden einfach Wege finden müssen, wie wir diese Risiken auch wieder minimieren können. Aber die Risiken sind definitiv da und ich sehe sie relativ groß. Und eines der Ergebnisse, das ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung, gerade von diesen Deepfakes wird sein, wir werden einfach den Dingen nicht mehr trauen. Wir werden einfach, was wir sehen, was wir hören, nicht mehr trauen können. Vielleicht geht es dann in Richtung stärker wieder persönlicher Kontakte. dass wir wirklich nur dann sicher sind, wenn wir mit jemandem am Tisch sitzen und mit dem sprechen. Und dann können wir uns darauf verlassen. Alles andere, also ich meine, das war ja dieses berühmte Beispiel, das aber auch wirklich verrückt ist, wenn es so stattgefunden hat, wie immer beschrieben, dass in der Zoom-Konferenz 3 Leute gefaked waren und der 4. davon überzeugt wurde, dann Geld zu überweisen. Also das sieht man schon, ja. Man kann dann selbst solchen, was wir jetzt machen, Podcast, ja, du kannst dir nicht sicher sein, dass wirklich der Christian Götz hier sitzt, sondern es könnte jetzt irgendjemand anders sein, der meine Stimme simuliert.
Ja, ja.
Rein theoretisch.
Ja, ja, genau. Ja. Oder meine, weil von mir gibt es weitaus mehr Trainingsmaterial. Also
genau.
Habe ich mir natürlich auch schon mal mehrfach durch den Kopf gehen lassen. Das hat natürlich ein bisschen was mit einem Risikobereitschaft zu tun. Jetzt in meinem persönlichen Fall haben wir aber in der Familie schon länger einfach auch Schlüsselwörter festgelegt. Wenn mal so ein Deepfake-Anruf kommt oder ein Videoanruf kommt, dass man dann tatsächlich auch da im Privaten eine Sensibilisierung aufbaut und sagt, wenn es irgendwie komisch wird, dann möchte ich mal dieses Schlüsselwort hören. Also im Prinzip auch eine Methodik aus der IT ins Privatleben oder in den zwischenmenschlichen Kontakt zu überführen, um zu sagen, wenn das jetzt irgendwie mir Spanisch vorkommt, dann möchte ich Codewort 1 und vielleicht auch Codewort 2 hören. Und wenn das halt nicht kommt, dann muss ich halt leider auflegen, so schwierig, wie es dann in dem Moment halt sein wird. Aber anders geht's halt leider nicht mehr. Und das Vertrauen in das, was man hört und sieht, das wird natürlich nachhaltig geschädigt.
Und das ist eigentlich etwas, was ich schon auch bedenklich sehe, weil beispielsweise bei den Trainings, die ich mache, mein Schlusswort ist immer misstrauisch sein.
Ja.
Aber misstrauisch wollen wir ja nicht sein. Wir wollen ja nicht jeden, der uns begegnet, gleich mit Misstrauen begegnen. Wir wollen ja offen sein, wir wollen kooperativ sein, wir wollen uns empathisch mit Menschen unterhalten, beschäftigen. Aber genau das ist der Grund, warum wir angreifbar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Social Engineering reingeht, das macht uns angreifbar. Also hier die richtige Balance zu finden, ja, auf der einen Seite dieses Misstrauen zu pflegen, ohne dass man aber gleichzeitig irgendwie so ein misstrauischer Mensch wird, dass man auch nicht mehr auf Menschen offen zugehen kann, das wird auch eine Herausforderung sein. Und das ist genau das, was ich eben in meinen Schulungen dann versuche, immer auch zu predigen. Das wird vielleicht auch unsere Gesellschaft ein bisschen verändern. Ja, eben dieses nicht mehr vertrauen können, alles in Frage zu stellen, das wird etwas sein, was unsere Gesellschaft sicherlich auch ein bisschen einfärbt. Auf der anderen Seite, Gutgläubigkeit war noch nie irgendwie so richtig zielführend, wenn man in einer Gesellschaft politisch oder sonst beruflich oder sonst irgendwie aktiv ist. Ja, es ist eine interessante Fragestellung, wie das auch auf uns Menschen wirken wird, wenn wir jetzt dieses Vertrauen nicht mehr grundsätzlich haben können.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin mal gespannt, ob wir uns dann in nächstes Jahr oder vielleicht in 2 Jahren mal drüber unterhalten, wie viel Futter an dem Thema mittlerweile wirklich dran ist. Christian, so mit Blick auf die Uhr, du hattest gerade das Wort Schlusswort schon mal erwähnt. Hast du denn so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abschließend noch eine zusätzliche Botschaft neben misstrauisch sein oder wachsam bleiben, die du mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich kann eine persönliche Einschätzung oder ich kann was von mir sagen. Wir haben ja jetzt alles Mögliche gehört über Chancen, aber vor allem auch viel über Risiken gesprochen. Am Ende bin ich trotzdem Optimist. Also ich glaube, diese ganzen Entwicklungen, die wir haben werden, auch mit der KI, wir bewegen uns auf eine positivere Zukunft hin. Wir werden viele Probleme, die wir jetzt haben, in Zukunft besser bewältigen. Da entstehen natürlich Risiken auch dabei. Mit denen müssen wir umgehen. Wir müssen lernen, wie wir die Risiken verringern. Und schön wäre es natürlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn wir die Risiken so weit verringern können, dass wir ohne Angst zu haben, auf die Straße zu gehen, ohne Angst zu haben, im Internet bewegen. Da müssen wir natürlich hinkommen. Da sind wir noch nicht. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Zielführendste, dass jeder sich eben schützt und bewaffnet. Das müsste eigentlich viel freier sein, das sind wir noch nicht. Wir sind wahrscheinlich in so einem Übergangsstadium, wo wir jetzt uns einfach noch schützen müssen. Wir werden aber irgendwo wann dazu hinkommen, dass das für uns ganz normal ist, genauso wie auf die Straße zu gehen. Und insgesamt, weil ja immer wieder so diese beiden Lager sind, die jetzt gerade im Bereich der KI sich die Bedrohungen, die Risiken besonders im Vordergrund stellen und die anderen sind super enthusiastisch und sagen, wir werden jetzt ins Paradies überwechseln. Also beides wird nicht stimmen, aber ich bin insgesamt optimistisch und ich glaube auch, wir werden diese Risiken, diese Probleme werden wir in den Griff bekommen.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Schön wäre es.
Wir kriegen es. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir kriegen das in den Griff. Das wird an manchen Stellen wehtun. Das wird nicht immer einfach sein. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, wird es gut werden. Da gibt es den Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende.
Genau so. Ja, Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute. Es war ein wunderbarer Austausch. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch tatsächlich die Chancen wahrnehmen. Wie gesagt, unten in den Shownotes findet ihr alles, was wir so heute besprochen haben zur IHK und Grundschutz und so weiter und so fort. Hört euch da gerne mal durch, guckt euch das auch gerne mal an, nutzt die Gelegenheiten von den Veranstaltungen, die wir angesprochen haben. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlen würdet in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Das hilft nämlich der Sichtbarkeit auch ganz enorm, wenn ihr uns mal entsprechend weiterempfehlt. Lasst uns gern auch mal einen Kommentar und eine Bewertung da. Ihr könnt uns in so ziemlich jeder Plattform, wo man uns hören kann, auch bewerten. Und was mich ganz besonders in diesem neuen Jahr interessieren würde, habt ihr vielleicht Bock auf eine Live-Podcast-Folge, so dass ihr die Möglichkeit habt, quasi euch auch einzuwählen, einmal mich zu sehen, wie ich podcaste, aber auch selber live Fragen zu stellen, dann schreibt mir auch gerne dazu mal eine Nachricht. Ihr habt auch in den Shownotes unten den Link zu Speakpipe. Ihr könnt mir da eine Sprachnachricht zukommen lassen oder schreibt mir eine Mail, weil wenn da Interesse da ist, dann machen wir auch gerne mal die eine oder andere Live-Folge oder ein Ask Me Anything. Das dürft ihr euch dann natürlich gerne noch aussuchen. Da würde ich dann eine Abstimmung dazu machen. Und ja, das soll es dann tatsächlich schon wieder gewesen sein für unsere erste Interviewfolge im neuen Jahr. Und ja, euch noch einen wunderschönen Tag, Christian, dir auch einen guten Start in die Woche. Wir haben Montag heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ciao. Ciao.